Gott ist gut. Gott und König Jesus Christus. Und gerade in diesem Kolosserbrief macht das der Apostel Paulus besonders deutlich, bringt das besonders zum Ausdruck, Gott und König. Und diese Predigtreihe hatte ich ja überschrieben mit der großen Überschrift, Christus bewegt mich. Christus ist derjenige, der mich bewegt. Einerseits bewegt mich Christus innerlich immer wieder und auch äußerlich, also physikalisch, vorwärts bewegt mich Christus auf dem Weg, den er für mich geplant hat. Und heute die Zwischenüberschrift, zweites Kapitel, lass dich nicht verwirren. Denn das ist eine Gefahr, verwirrt zu werden. Ich habe ja vor dem Lobpreis so die guten Passagen aus diesem Text vorgelesen, ja, die hoffnungsvollen, die mutmachenden, die schönen. Aber der Apostel Paulus muss auch auf so einiges aufmerksam machen, auf so einiges hinweisen, einige Gefahren, die bestehen, ansprechen. Lass dich nicht verwirren, das kann leicht geschehen, auch in unserem Leben. Verwirrung, Durcheinander. Viele Einflüsse und Stimmen gibt es ja in unserer Zeit zu genügend. Ja. Verschiedenen Medien, die das Ganze transportieren, verbreiten. Und da sind wir schon ganz schön herausgefordert, all die ganze Information, wir leben ja in einer Informationsgesellschaft, all das alles, was auf uns zuströmt, was wir hören, was wir sehen, was in den verschiedenen Kanälen gepostet wird, überall das Ganze zu filtern und für uns auszusortieren, was ist gut, was ist wichtig, was ist hilfreich und was gehört in die Tonne. Da braucht man Unterscheidungsvermögen. Und Paulus schreibt hier im Kolosserbrief an Menschen, die eigentlich einen guten Start, einen guten Anfang gemacht haben, sich auf den Weg gemacht haben, guten Start in ihrem Glaubensleben gemacht haben, ein Ziel vor Augen. Aber, wie gesagt, es kommen auch einige Warnungen. Einige Aussagen, die durchschimmern lassen, es gibt Gefahren. Da gibt es etwas, was auch in der Gemeinde so ein bisschen aufkeimen möchte, was nicht gut ist, was nicht hilfreich ist, was nichts bringt. Aber viel mehr, und darauf möchten wir uns auch konzentrieren, viel mehr Aufmerksamkeit gibt der Text diesen Dingen, die Gott schon bei den jungen Christen bewirkt hat. Was er in ihr Leben hineingebracht hat, wie er sich schon geformt und zubereitet hat auch. Und es war eine gute Basis geschaffen. Ein Grund war gelegt, aber anscheinend gibt es da Einflüsse, die irgendwie hineingekommen sind, die sie von diesem guten Anfang auch wieder wegbringen wollen. Und ich denke, das kennt jeder, der ein bisschen länger auch mit Christus schon unterwegs ist. Es kommen Dinge, die an uns ziehen, die an uns herangetragen werden, die uns irgendwie verwirren, verunsichern wollen, vielleicht auch, wie auch immer. Und Paulus macht sich hier die Mühe, einige Wahrheiten nochmal deutlich zu machen, erstmal das auszuführen, die Christen darin zu festigen. Im Vers 9 heißt es beispielsweise, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, von Jesus Christus ist hier die Rede. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. So manch einer fragt sich vielleicht, wo finde ich denn das Göttliche? Wo finde ich das Göttliche? Wo ist es zu finden? Vielleicht in der Natur? Im Menschen? Verschiedene suchen ja das Übersinnliche. Am besten so exotisch und so vielfältig wie möglich. Nur allein Jesus, das ist manchen zu eng. Das nicht. Das ist zu eng. Viele meinen Gott woanders zu finden. Und hier bei den Kolossern scheint das auch in diese Richtung so ein paar Irritationen zu geben. Anscheinend wurden sie durch einige Stimmen verunsichert, Anzweiflungen, ob Jesus wirklich allein ausreichen würde, ja, ob er genug ist. Wir singen da so ein schönes Lied, Jesus, du allein bist genug für mich. Kennt ihr das? Glauben wir das auch, ja? Gibt es nicht auch andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen, worauf wir schielen sollen, wo wir vielleicht mit Engelwesen oder übersinnlichen Mächten, oder finden wir Jesus nicht auch in anderen Religionen? Hier ging es bei den Kolossern, ging es, Vers 8 lese ich mal, Philosophie und Lehren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß, sagt Paulus. Nicht christusgemäß. Irgendwelche Ideen, irgendwelche philosophische Gedanken, auch betrügerische Lehren, Dinge, die die Einzigartigkeit und die Erhabenheit Jesu einfach schmälern wollen, etwas wegnehmen wollen von dem, was Jesus ausmacht, verwirren, ablenken, eigentlich von dem Wichtigsten. Paulus sagt dagegen, lasst euch nicht verwirren, denn die ganze Fülle der Gottheit ist in Jesus Christus zu finden. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja. Dieses Wort Fülle kommt ja in unserem Sprachgebrauch nicht so oft vor. Aber dieser Begriff war bei den Griechen ein sehr bekannter Begriff, sogar ein beliebter Begriff. Pleroma heißt es im Griechischen, und dieser Begriff weckte schon das Interesse eines griechisch denkenden Menschen. Darunter verstand man so das göttliche, weltumspannende, kosmische, diese ganze Dimension wurde darunter unter dieser Fülle verstanden. Es war für die Griechen etwas Reales, aber es war auch etwas Unfassbares, etwas Fernes, etwas ja, Unsichtbares, Unpersönliches auch. Und dann war das schon eine revolutionäre Aussage, die der Apostel Paulus hier bringt, wenn er behauptet, dieses Göttliche ist jetzt in einer Person erschienen. In einer Person zu finden. Ja, Jesus Christus. Und das war für den griechisch denkenden Menschen schon eine ganz schöne Herausforderung gewesen, schwer verdaulich. Nie zuvor kam Gott den Menschen so nahe wie in Jesus Christus. So berührbar, so auf ihre Ebene sich herabbegeben. Und Gott zeigt damit nochmal mit Nachdruck das, was auf seinem Herzen schon seit Anbeginn der Zeit ist. Ich will nicht fern von euch sein, ich will euch nahe sein, mit euch sein. Ja, ich suche die Nähe meiner geliebten Menschen, sagt Gott, in Jesus Christus zu uns. Und Paulus, ich kann mir das so richtig vorstellen, er ist darüber so fasziniert, über diese Erkenntnis, so fasziniert, und man spürt in besonderer Weise, gerade in diesem Brief, er macht seiner Begeisterung, in seiner Begeisterung ganz zentrale Aussagen, die uns alle so bekannt sind eigentlich. Zum Beispiel Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus, das Bild des unsichtbaren. Oder Christus in euch, ja, kennt ihr alle, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder in unserem heutigen Text, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In ihm und auch nur in ihm. Und natürlich, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Der Christus, den die Kolosser momentan wahrscheinlich so vor Augen hatten, schien hingegen ein bisschen, ich sag's mal so, an Bedeutung zu verlieren, immer kleiner zu werden, nicht auszureichen vielleicht, ergänzungsbedürftig zu sein, als fehle da noch irgendetwas, als müsse man noch etwas hinzutun. Bei ihnen spielten zum Beispiel, wenn ihr den Brief genauer lest, Engel eine große Rolle. Irgendwelche himmlischen Mächte, mittels Wesen zwischen Gott und Menschen, kosmische Persönlichkeiten, die sollte man auch verehren, sicherheitshalber, ja. Besser ist, vielleicht kann man ja dadurch das Göttliche etwas besser erreichen. Ja, und auch noch bis in unsere heutige Zeit hinein gibt es solche vermeintlichen Mittelsfiguren, sage ich mal. Ja. Wo man eventuell das Göttliche etwas besser erreichen könnte. Paulus grenzt sich von diesen volkstümlichen Meinungen ab und malt uns Jesus in seiner konkurrenzlosen Göttlichkeit neu vor Augen. An ihn reicht keiner ran, sagt Paulus. An Jesus reicht wirklich keiner ran. Es heißt im Vers 10, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Wirklich jeder. Jeder Gewalt und jeder Macht ist Jesus Christus das Haupt. Und Vers 15 noch dazu, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Wow. Was für triumphale Worte das hier sind. Bei diesem Wort Triumph, da dachte der Leser damals an so einen Triumphzug. Ja, wenn man so mal die Alten schaut, So ein siegreicher Feldherr zurückkehrt vor der erfolgreichen Schlacht, im Streitwagen dann durch die Straßen von Rom zieht, das Volk jubelt ihn zu. Und bei dieser Gelegenheit stellte man natürlich auch gefangenen Offiziere oder Befehlshaber, die man gestellt hatte, zur Schau, um zu zeigen, seht her, wir haben gesiegt, wir sind stärker als diese. Ja, dieses war ein Triumphzug gewesen und dieses Bild greift Paulus jetzt auf und er spricht von Jesus. Er hat triumphiert. Er hat triumphiert über Gewalten und Mächte. Und mir fällt auf, der Apostel Paulus diskutiert hier gar nicht darüber, ob es diese Mächte und Gewalten irgendwie gibt. Er weiß, es gibt da Dinge, die für uns vielleicht manchmal schwer zu fassen und zu beschreiben sind. Aber er weiß über diese von diesen Realitäten und sagt aber auch, wir als Kinder Gottes brauchen uns davor überhaupt nicht mehr zu fürchten und auch nicht so viele Gedanken darüber zu machen. Christus hat über sie triumphiert. Ist das nicht Grund zur Freude? Christus hat sie besiegt. Er ist viel stärker und wir dürfen zu ihm gehören. Wow. Gehören zu seiner Armee und das finde ich einfach toll. Diese Mächte standen auch in gewisser Weise in so, ja, als Zeichen solcher politischen Systeme auch. Die Römer zum Beispiel, sie führten ihre Macht auf ihre Staatsgötter zurück, die man natürlich verehren musste. Ja? Die hatten ihre Staatsgötter gehabt und diese Macht der Götter in der unsichtbaren Welt zeigte sich dann in diesem römischen Imperium, was sich immer mehr ausbreitete auf dieser Erde zu der damaligen Zeit. Und da gibt es schon manche Zusammenhänge, aber mit denen wir uns allerdings nicht so beschäftigen müssen. Aber wenn wir mal in unsere Zeit hineinschauen, auch da gibt es Menschen, die sagen, ich habe so meinen Glauben, ich habe so meine Götter und jetzt kommst du noch und bringst diesen Jesus ins Spiel. Und da sage ich, nein, ich bringe ihn nicht ins Spiel. Unser Herr Jesus, er spielt in einer ganz anderen Liga. Ja? Stimmt das? Das ist eine ganz andere Liga. Wir bringen Jesus da nicht ins Spiel, einer von vielen oder sowas. Nein. Jesus hat all die anderen Mächte besiegt, entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Er hat über sie triumphiert, wie über geschlagene Feinde Jesus Christus, indem er sein Leben hingegeben hat für uns, hat er diese Mächte besiegt am Kreuz und wir dürfen Anteil haben. Wir dürfen Anteil haben an den größten Sieg in der Menschheitsgeschichte. Ist das nicht wunderbar? Der größte Sieg der Menschheitsgeschichte und wir sind dabei. Also wenn dich das nicht begeistert, was glaubst du über Jesus? Was glaubst du über Jesus? Ist der für dich einer von vielen? Oder der Einzige? Natürlich würde das keiner von uns hier so in einem öffentlichen Gottesdienst zugeben. Ja? Aber worauf vertraust du alles noch so? Woran klammerst du dich? Worauf setzt du deine Hoffnung? Woher erwartest du deine Hilfe? Oder ein anderes Thema, was muss man noch alles beachten? Was muss ich alles leisten? Kann man nicht auch was von anderen Religionen übernehmen? Eine Mischung wäre doch gut, oder? Ist von jedem was dabei? Und da beginnt aber ein Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Wahrheit und Lüge. Plus dagegen wert. Bei Lüge denkt man ja meistens an etwas, was den Tatsachen nicht entspricht. Ja? Lüge ist etwas, was den Tatsachen nicht entspricht. Eine falsche Behauptung, falsche Aussage, Fake News zum Beispiel. Ja? Solche Sachen. Aber wenn die Bibel über Lüge spricht, dann denkt sie nicht nur daran, sondern sie denkt auch an Dinge, die in unseren Gedanken stattfinden. In unseren Gedanken stattfinden Überzeugungen, Gedankengebäude, nennt sie Paulus mal, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Also Denkmuster, irgendwelche Dinge, die sich in unser Denken einschleichen wollen, festsetzen wollen, uns prägen wollen, verführen wollen, verwirren wollen. Zum Beispiel die Lüge, dass Jesus nicht genug ist, nicht ausreicht Oder die Lüge, dass du nicht genug bist für Gott. Hast du das schon mal so in deinem Inneren gehört? Ich genüge nicht? Bin doch Gott nicht gut genug? Und Gott will die Lüge durch Wahrheit ersetzen. Die Wahrheit, dass Jesus Christus allein in menschlicher Gestalt diese Wahrheit verkörpert auch, die Wahrheit sichtbar gemacht hat. Die Wahrheit, dass du nur durch ihn ein sinnerfülltes Leben bekommst. Dass du nur durch ihn allein Rettung erfährst. Die Wahrheit, dass keiner von uns zu schlecht ist vor Gott. Keiner. Die Wahrheit, dass keine Sünde zu groß und kein Problem zu schwierig ist für unseren Herrn. Jesus Christus, er ist nicht einer von vielen. Er ist der Einzige. Der Einzige, in dem sich Gott zeigt. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Er ist es, der sich uns mitteilt, der sich uns offenbart und der sein Leben gegeben hat für uns. Und so sagt Paulus nicht nur, ihr braucht jetzt auf niemand anders schauen, sondern auch, ihr braucht auf nichts mehr zu warten. Es ist schon alles geschehen. Ihr habt schon empfangen. Es ist schon in euer Leben, er spricht ja zu Christen, es ist schon in euer Leben hineingegeben worden durch Jesus Christus. Vers 10 geht es dann weiter. Also erstmal, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und dann Vers 10, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ja. Euch fehlt nichts mehr. In Jesus Christus. Und dann beschreibt Paulus das alles so ein bisschen. Er versucht seinen Lesern, diese Tatsache, die in Jesus Christus wahr ist, anhand von Bildern ihnen irgendwie vor Augen zu malen, sichtbar zu machen oder begreiflich zu machen, das ist gar nicht so einfach. Fällt uns ja immer wieder auch schwer, das zu erkennen, was wir in Jesus Christus haben. Und dabei spricht er weniger von dem, was bei den Kolossern alles schon gut und richtig ist, wie toll sie sind, sondern vielmehr von dem, was Gott in ihren Leben gewirkt und gehandelt hat. Er spricht von einer Beschneidung zum Beispiel als ein Bild. Oder er spricht von einem Kampfpreis, von einem Leib. Und dann stoßen wir auf ein Bild der Taufe, von dem Paulus spricht. Die Taufe steht ja dafür, ich bin mit Christus gestorben, bin mit Christus begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. In diesem neuen Leben leben wir jetzt. Und das drückt eine ganz sehre Identifikation mit Jesus aus. Eine Nähe, eine Gemeinschaft, in der wir unterlebst, ich will es mal so sagen, eine Lebensverbindung mit Jesus Christus, in der wir leben. Mit und in Christus haben wir ein neues Leben begonnen und ein verändertes Leben hoffentlich auch. Ein weiteres interessantes Bild hier, welches Paulus gebraucht, ist das Bild einer militärischen Schlachtordnung. Das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Wenn man den Vers 5 so liest, merkt man das gar nicht gleich. Erst wenn man über die Formulierung ein bisschen stutzt, nachdenkt und sich dann mit dem griechischen Wort beschäftigt. Ich freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Dieses Wort Ordnungen, ja, kommt eigentlich aus diesem militärischen Bereich. Taxis heißt das. Und die Hoffnung für alle übersetzt, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an Christus glaubt. Und mir kam da so in Erinnerung, kennt ihr bei den Römern diese Formation Schildkröte? Ja? Die hatten da so eine besondere militärische Strategie gehabt, Formation Schildkröte. Und dann ist jeder, also manche haben die Schilder nach oben genommen, manche haben sie nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Und dann waren die so richtig von den Schildern umgeben. Ja, wie ein Quader praktisch und haben sich vorwärts bewegt. Das haben die nicht gemacht, weil das gut aussieht, weil das die Feinde beeindruckt. Ja, ordentlich, quadratisch, praktisch gut. Nein, diese Formation nahmen diese Legionäre ein, um sich vor Geschossen des Feindes zu schützen und im Vorwärtsdrang dem Feind entgegen sich einfach zu schützen. Und so haben sie diese Formation eingenommen. Also diese Ordnung in Bezug auf die Gemeinde, ich mach's mal kurz, bedeutet jetzt nicht nur, dass jeder seinen Platz einnimmt, dass jeder weiß, was er zu tun hat, sondern es ist auch mit unserem Auftrag verbunden, nach vorn zu gehen, dem Feind Parole zu bieten. Und so geht es mehr um eine Funktion. Die Ordnung der Gemeinde hat etwas mit unserem Auftrag zu tun. Wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, dann haben wir auch eine neue Lebensberufung bekommen, einen neuen Auftrag bekommen. Und diese Ordnung, von der hier Paulus spricht, die dient dazu, diesem bestimmten Zweck hilfreich zu sein, als Gemeinde in einer Ordnung zu leben, die dem Feind Parole bietet. Und noch ein Bild, welches Paulus hier gebraucht, das kommt so aus dem Wirtschaftswesen, würde man vielleicht heute sagen. Er spricht von einem Schuldschein. Ein etwas bekannteres Bild. Die Rede ist von einem Schuldschein, also wenn jemand gegenüber einem anderen sich verschuldet hat. So hoch, dass er das nicht mehr abbezahlen kann, dann geriet er in der damaligen Zeit ganz schnell in eine Schuldknechtschaft, Sklaverei hinein, musste diese ganze Sache abarbeiten. Und der Punkt ist dabei, ja, der Verschuldete ist schuld. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Er hat das irgendwie verzapft, ist schuld, wie auch wir für Gott schuldig sind. Wir sind vor Gott schuldig. Unser Leben durch die Sünde, wir sind schuldig vor Gott. Aber durch Jesus hat Gott zu uns gesagt, hier ist dein Schuldschein. Da steht alles, jedes kleinste Detail steht da drauf. Alles festgehalten. Und jetzt nehmen wir diesen Schein und zerreißen ihn. Wow. Gelöscht, aus unserer Mitte weggeschafft, ans Kreuz genagelt, so beschreibt es Paulus. Wir können jetzt ohne Schuld, ohne dass uns etwas von Gott trennt, vor ihm stehen, Gemeinschaft mit ihm haben. In Christus sind wir unsere Schuld los, ihr Lieben. In Christus ist jeder von uns seine Schuld los. Und bei mir ist das schon ganz schön viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zumindest so ganz offensichtlich, bevor ich zu Jesus gekommen bin, war das eine Menge. Mir war das sofort klar. Ja. Und da bin ich so dankbar darüber. In Christus sind wir unsere Schuld los. Er hat den Schuldschein zerrissen, mit ans Kreuz genommen, genagelt. Und so beschreibt der Apostel Paulus in verschiedenen Bildern unsere neue Situation, in der wir stehen in Jesus Christus. Unseren Stand, wenn man das mal so sagen möchte. Unseren Stand. Und so könnte es eigentlich weitergehen, oder? Triumphal voran, mit Jesus an unserer Seite. Aber der Apostel muss hier auch noch ein paar Dinge erwähnen. Ihm ist es wahrscheinlich zu Ohren gekommen, Bereiche. Da mussten die Christen damals aufpassen. Und vielleicht auch wir. Tückische Fallen, Verwirrungen, Gedanken, Stimmen, die hineingetragen wurden. Vers 4. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Überredende Worte können verführen. Oder Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Hab mir gedacht, einfangen, verführen, beides deutet ja so eine gewisse Hilflosigkeit auch an. Ja. Etwas Unfreiwilliges, eingefangen wird man gegen seinen Willen. Oder lässt man sich gerne einfangen? Gegen seinen Willen. Und die Verführung, die Leute hier unterliegen, ja, das ist etwas Verführung, wo man die Kontrolle über sich verliert. Auch etwas, wo man in eine gewisse Hilflosigkeit hinein gerät. Und hier geht es nicht um etwas Äußerliches, um etwas Kriminelles oder unmoralische Beziehungen oder an was du gerade so denkst, sondern es geht hier um ihre Gedanken, ihre Überzeugungen, über das, was sich in ihrem Kopf abgespielt hat, was sich da festgesetzt hat, Denkmuster. Ja. Und auch da haben wir wieder diesen Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge. Was glaubst du? Was nimmst du dir an? Was für Gedanken gibst du Raum in deinem Inneren, in deinem Kopf? Worte können uns verunsichern, können uns täuschen, können betrügen, auf manche Worte reinfallen auf den Leim gehen. Sie können unser Handeln, unser Denken beeinflussen, oder verunsichern, oder wollen von dem Vertrauen, welches wir auf Gott setzen, einfach ablenken, uns wegziehen. Und Paulus sagt, acht darauf, gebt acht, dass euch niemand von Christus abbringt. Wachsam zu sein, gerade auf diesem Gebiet. Unser ganzes Leben, unser ganzes Denken soll von Christus bestimmt sein. Habt ihr das gewusst? Nicht nur die heiligen Momente, Sonntag früh morgens im Gottesdienst, vielleicht noch zur Gebetsstunde oder in deiner stillen Zeit oder wenn der Pastor mal anruft. Ja. Nicht nur in diesen Momenten, sondern unser ganzes Leben. Wenn ich das hier lese, merke ich, wie Paulus uns das sagen möchte. Unser ganzes Leben soll auf Jesus Christus ausgerichtet sein. Das klingt sehr radikal, stimmt's? Ist es auch. Aber was anderes bedeutet es sonst, Jesus Christus nachzufolgen, als dass wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten? Hab's mal so formuliert. Jesus ist die Brille. Jesus ist die Brille, durch die wir die Welt und unser Leben betrachten dürfen. Durch Jesus können wir diese Welt und all das, was da geschieht, auch an furchtbaren Dingen und auch unser Leben, auch was da geschieht, anders sehen, anders betrachten. Durch diese Brille erkennen wir die Wahrheit durch Jesus Christus. Er ist es, der uns die Augen öffnet für sein Verständnis, für seine Erkenntnis, um uns nicht verwirren zu lassen von den Stimmen dieser Welt. Hier geht es ja nicht um Menschen, die Jesus nicht kennen. Paulus schreibt an Christen, wie gesagt. Und ich stelle immer wieder fest, auch in unserer Zeit gibt es bei Geschwistern so, so vieles. Und auch bei mir, was uns von Christus ablenken möchte, wegziehen möchte, was uns irgendwie wichtiger manchmal wird. Dinge, die Gott wichtig sind, sein Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gottesdienst, Dienst an anderen Menschen, das gerät manchmal in den Hintergrund, ja, wird immer unwichtiger. Meine Ambitionen, das, was ich gerne machen möchte, das hat immer wieder diese Versuchung, sich nach vorne zu drängen. Es geht immer mehr, wie Paulus das sagt, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Menschliche Gedanken schleichen sich ein, was gut und richtig ist. Damals wie heute, kein Unterschied. Und Paulus sieht die Gefahr, er sieht sie bei diesen Christen, die einen guten Start an den Tag gelegt hatten, einen guten Anfang gemacht haben. Sie haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und jetzt versucht etwas anderes, dieses Gute zu überlagern, will sie vom Zentrum ihres Glaubens abbringen, das Evangelium vielleicht in Frage stellen, was auch immer gerade dein Thema ist. Ja. Die Botschaft der Gnade vielleicht verwässern durch irgendetwas. Einfach Jesus nicht mehr in die Mitte stellen. Die Mitte in deinem Leben oder die Mitte auch in unserer Gemeinde. Und deshalb dieser Appell, den Paulus hier bringt. Seht zu, passt auf, seid vorsichtig, worauf ihr hört, wem ihr euer Ohr widmet, was euer Denken prägen darf, was eure Gedanken gefangen nehmen kann. Ja. Schenkt Aufmerksamkeit viel lieber, voll und ganz, Jesus Christus, die Wahrheit des Evangeliums. Paulus sagt, schaut auf Jesus, er ist konkurrenzlos göttlich. Er macht ihnen und uns klar, wie unerschöpflich reich wir in Jesus Christus sind. Und wenn wir uns das immer mal wieder vor Augen führen, was wir in Christus haben, in den Kämpfen unseres Lebens geht das manchmal verloren. Ja. Denken wir viel zu wenig daran, was wir in Christus haben. Und da gibt es Fallen, in die wir leicht hineindappen können. Und deshalb nochmal diese beiden Verse hier, wo der Apostel nochmal den Appell so richtig auf den Punkt bringt, Vers 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Danksagung, das Thema hatten wir letzte Woche. Ja. Aber hier schreibt er, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Da ist etwas passiert im Leben dieser Christen. Sie haben Christus empfangen
als ihren persönlichen Heiland, als ihren persönlichen Retter aufgenommen in ihr Leben, empfangen. Jesus trat in ihr Leben hinein. Es war nicht nur ihre Entscheidung. Gott hat sie und auch uns erwählt. Ja. Empfangen. Und Paulus sagt jetzt, das ist der Stand, in dem ihr euch befindet. Wir haben Christus empfangen und jetzt wandelt auch darin. Wandelt ist auch so ein Begriff, den man heute nicht mehr verwendet. Lebt darin. Lebt es aus, diesen Stand, in dem ihr euch befindet. Dass unser Zustand zu dem Stand passt, den wir in Christus haben. Den Christus, der da durch Christus in unser Leben hineingekommen ist. Unser Lebensstil soll sich verändern, Christusgemäß werden. Und Paulus beschreibt das gewurzelt und auferbaut, in ihm gefestigt im Glauben. Gewurzelt, verwurzelt wie ein Baum. Ein Baum, der seine Wurzeln tief gräbt und ausbreitet. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass bei einem Baum das Wurzelwerk genauso groß ist wie das, was sichtbar ist, die Krone. Kann das sein, ihr Botaniker? Ja. Wir haben ja hier im Frankenwald so Flachwurzler, ja, so Fichten viele. Und die machen das, glaube ich, falsch. Die machen so oberflächlich ihre Wurzeln, und wenn dann der Boden aufgeweicht ist und ein Sturm kommt, dann kippen die um. Aber so ein Baum, der tief seine Wurzeln ausbreitet, der hat einen gewissen Halt und eine Festigkeit. Ein gutes, gesundes Wurzelwerk gibt dem Baum Stabilität und so kann er auch Stürme überstehen. Weiter spricht Paulus von auferbaut, wie ein Gebäude mit einem guten Fundament. Ein Fundament ist so wichtig, ein solides, tragfähiges Fundament für unser Leben. Und diese Bilder, die zeigen uns hier und auch an anderen Stellen, finden wir ja die immer wieder. Gute Wurzeln, ein gutes Fundament brauchen wir für unser Leben, für unser Christenleben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Und wo finden wir das? Nirgends anders als in ihm, sagt Paulus, in Jesus Christus. Das heißt, wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm. Dieses Häufige in ihm spricht ja von dieser Beziehung, von dieser Lebensgemeinschaft in Jesus Christus. Und das ist auch der Kern der Wahrheit. Der Kern der Wahrheit, denn die Wahrheit wird in einer Person, Jesus Christus, verkörpert. Wahrheit, ihr Lieben, ist Begegnung mit Jesus Christus. Wenn du von dir behauptest, du lebst in der Wahrheit, dann bedeutet es das, dass du mit Jesus Christus in dieser engen Beziehung lebst, mit ihm unterwegs bist. In dieser Gemeinschaft sprießen deine Wurzeln tief und breit und in dieser Gemeinschaft stehst du auf einem guten Fundament, weil Jesus die Wahrheit ist. Eine Person, durch die uns Gott so nahe wie noch nie gekommen ist. Eine Person, die uns ergreift, die uns seine Liebe und seine Zuwendung schenkt. Und eine Person, die uns erlöst, uns befreit von der Macht der Finsternis. Aber wie bei den Kolossern damals, gibt es auch heute diese Gefahren, die wir schon besprochen haben, die uns diesen Blick auf Christus immer wieder auch in unserem Alltag vernebeln wollen. Verstellen wollen. Vielleicht wird gerade in deinem Leben so viel Staub aufgewirbelt, dass du Christus gar nicht mehr so richtig siehst. Kann es sein? Dass er dir verstellt wird von anderen Dingen. Aber Gottes Wort und vielleicht auch heute diese Predigt will unseren Blick wieder schärfen, will uns helfen, uns eben nicht ablenken und verwirren zu lassen. Mach dies, mach das nicht. Achte auf das, vermeide jenes und all diese Gedanken, ja, die so kommen. Die Bibel lenkt unseren Blick immer wieder zurück auf das Zentrum von unserem Herrn Jesus Christus. In ihm begegnet uns Gott. Die Fülle der Gottheit ist in ihm. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und auch du wirst in Jesus Christus finden, was du brauchst für dein Leben, was du brauchst für dein Sterben und du wirst in Jesus Christus auch das finden, was du brauchst für die Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen mit einem